grüß dich Thomas.
Grüß dich Wolfgang.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Wie geht's dir?
Bestens.
Ich hab eben erschreckend festgestellt, dass ich alt bin, woraus abzuleiten ist, dass du noch älter bist.
Ah, wie das?
Oh, weil ich muss gehen. Ich hatte eben einen jungen Bundesliga-Profi auf der Bank, den ich sehr regelmäßig betreue und mit dem ich gut verstehe, habe ich mit ihm unterhalten. Und dann kamen wir irgendwie drauf, dass wir einen Altersunterschied von 12 Jahren haben und was vor 12 Jahren so los war. Und dann habe ich gesagt, naja, vor 12 Jahren gab es noch kein Instagram. Hat er sich totgelacht und hat gefragt, was hat man denn sonst mit dem Handy gemacht? Und dann habe ich gemeint, naja, es gab Doodle Jump. Kennst du noch Doodle Jump?
Nie gehört.
Okay, geiles Spiel. Jetzt schütteln alle den Kopf, die den Podcast hören. Dann habe ich gemeint, naja, damals gab es Facebook. Also seit 2008 bin ich bei Facebook. Weißt du noch, seit wann du bei Facebook bist?
Ich weiß, wann ich Facebook das erste Mal gesehen habe, und zwar 2002. Da war ich bei MySpace, da war ich in den USA und ja, dort hatten alle Facebook. Und ich war so, ich habe schon das MySpace. Kann nicht sein. Doch, doch.
Ich google jetzt, wie lange es Facebook gibt.
Ich war 19 oder 20. Das heißt 2002, Facebook. 2003.
Facebook, Wikipedia. Seit wann gibt es Facebook? 2004 wurde es gegründet.
Irgendwas 2004, plus minus 20. Auf jeden Fall war ich da das erste Mal. In USA, ja. Vielleicht war ich war 1920 das erste Mal in den USA und dann habe ich in Barcelona gelebt mit Amerikanern zusammen. Auf jeden Fall hatten die alle Facebook. Und ich hatte damals MySpace und das war die Zeit und ich so, warum brauche ich Facebook, wenn ich MySpace habe?
Ja. Also seit 2008 bin ich bei Facebook und hat er mich gefragt, ob ich der Mitgründer bin von Facebook, weil ich schon so lange bei Facebook bin. Fand ich auch nicht schlecht. Ja, deswegen habe ich eben, also mir geht's gut, aber ich habe festgestellt, ich bin alt.
Das ist doch was Gutes, oder?
Ja, ich glaube schon. Wolfgang, ich habe auch eine Frage an dich, und zwar wurde mir die zugeschickt von Marcel. Damit würde ich vielleicht gerne die Folge eröffnen. Und zwar, was hältst du von der Aussage von Stahlberg-Einstein, einem Massephysiker, also Stahlberg-Einstein, Masse ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Und guck mal, da gibt es dieses lustige Emoji, guck mal, das kann man jetzt nicht sehen, aber siehst du ihn.
Ja, also, es ist natürlich sehr unterhaltsam, aber genau genommen ist andersrum.
Stimmt, ne? Masse ist begrenzt. Siehst du, Marcel, hör auf, mir so eine Scheiße zu schicken. Ja. So, Wolfgang, wie geht's dir?
Stahlberg-Physiker. Stahlberg-Einstein.
Stahlberg-Einstein, Massephysiker.
Großartig. Ich war am Wochenende bei der Judo-Bundesliga.
Oh.
Warst du schon mal?
Nee.
Ich war sehr positiv überrascht.
In Stuttgart?
Ja, ich war vor ein paar Wochen bei der Deutschen Meisterschaft im Judo. Ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten und dann habe ich eine Einladung bekommen zur Bundesliga, ob ich mir das mal anschauen will. Dachte ich, komm, fährst du hin, Trainingspartner von mir hat 10 Jahre Bundesliga gekämpft für Esslingen und ein anderer Trainingspartner ist auch mitgekommen, sind wir da hingefahren und Judo-Bundesliga, also wenn du zur Deutschen Meisterschaft gehst, ist es Kampf für Kampf für Kampf, also quasi Vorkämpfe, Halbfinale, Finale. Bei der Bundesliga ist es 14 Kämpfe direkt nacheinander. Das heißt, es ist quasi 14 gegen 14. Ja, mit einmal so nach 7 Kämpfen gab es, ich nenne es einfach mal, Halbzeitpause. Und das ist quasi, wenn ein Kampf vorbei ist und teilweise waren die Dinger nach 10 Sekunden fertig, ist direkt die nächsten zwei auf die Matte, direkt die nächsten zwei auf die Matte. Da war richtig Action. Also es war tatsächlich von dem Unterhaltungswert, was Kampfsport-Live-Event angeht, ganz oben mit dabei.
Geil.
Und jetzt rate mal, wer der Hauptsponsor von Judo Esslingen ist.
Porsche.
Fast, aber die Richtung ist richtig. Hublot.
Ach ja, krass. Oh, ja. Das ist ja krass. Wahnsinn.
Was dann auch ganz lustig ist, und mir wurde ein bisschen erklärt, wer da sitzt. Und dann war so, siehst du den Glatzkopf? Ah, der ist zweimaliger Weltmeister und Olympia-Vize. Ah, der eine daneben, der ein bisschen dunklere Haare hat, ah, der ist Dritter bei Olympia geworden und so weiter. Also das Niveau an Judo, dementsprechend ging es auch aus. Also Esslinger hat das Ding 12-2 gewonnen.
Ach so, ah, Jetzt check ich's. Es war kein Turnier im Sinne von
es ist Bundesliga. Da,
genau, das heißt, ein Team besteht aus 14 Leuten, genau. Jeder kämpft einmal.
14 Kämpfe sind es. Also du kannst auch zweimal kämpfen und einige können aussetzen.
Ah, okay.
Und du kämpfst auf jeden Fall 14 Kämpfe. Das heißt im Endeffekt, sobald du 7 gewonnen hast, ist es max ein Unentschieden. Oder wenn du mehr als 7 gewinnst, hast du das Ding gewonnen. Und zwar durch Corona jetzt gibt es auch nur 4 Wochenenden Bundesliga. Das heißt, es ist 4 Mannschaften pro Spieltag. Das heißt, du hast quasi 3 Matches an einem Spieltag.
Krass.
Oder Matchtag, je nachdem, wie das...
Ich hatte, weil du gesagt hast, Hublot, ich habe mit Felix geredet, als wir in Berlin waren. Und da war Weltmeisterschaft im Rennradfahren. Und der Sieger, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber der Sieger ist, ich gucke so auf sein Handgelenk und dann sehe ich so, okay, der hat eine Richard Mill-Uhr an. Also wer Richard Mill nicht kennt, die Uhren fangen bei 100.000 an und ich glaube, die von ihm kostet 150.000. Und dann sage ich so, krass, das ist wahrscheinlich so wie mit Rolex, dass die Wimbledon-Sieger nach erfolgreichem Turnierabschluss direkt diese Uhr anziehen, damit dann bei den Siegerfotos diese Uhr drauf ist. Und dann sagt Felix so, nee, der trägt die immer. Und ich so, what? Der so, ja, der hat keine Garmin oder so, sondern er trägt immer seine Richard Mill. Und ich sag, das ist ja absurd. Und er sagt, und jetzt wird es noch absurder. Wenn du überlegst, der wird in seiner Saison auch im Schnitt 10-mal stürzen.
Aber der erste Punkt ist natürlich, der trägt die immer. Inwieweit ist er vertraglich verpflichtet, die zu tragen?
Der stürzt 10-mal mit einer 150.000 Euro, das ist schon fucking dekadent, ne?
Wenn es dein Sponsor ist.
Ja, Wahnsinn.
Ich kannte mal einen, der war von Hugo Boss gesponsert und war ein Sportler. Und der musste an jedem Event einen anderen Anzug tragen. Also er durfte nicht zweimal den gleichen Boss-Anzug tragen bei einem Event.
Das wäre übrigens geil, wenn Hugo Boss die Judo-Bundesliga-Mannschaft sponsern würde und die in so einem feinen Zwirn kämpfen würden, oder? Hey, komm, das wäre ein geiler Marketing. Geiles Marketing. Und wenn sie dann nicht kaputt gehen würden. Das wäre geil. Wolfgang, hat sich da eigentlich, und das frage ich dich jetzt wirklich einfach 100% als Freund, hat sich da jetzt was getan mit deiner weißen Gürtel-Situation?
Hat sich nichts getan, aber was ein interessanter Punkt ist, das Thema Kritik ist mir danach echt eingefallen und ich bin ja immer sehr interessiert, Weaklings zu finden und ich analysiere das ja sehr gern selber, aber ich werde tatsächlich nicht von Nico ausreichend kritisiert. Genau genommen überhaupt nicht.
Aber das kann auch in deiner Art liegen.
Direkt habe ich mal eine E-Mail geschrieben und habe direkt mal so, hey, Top 3 Kritikpunkte, nächstes Training.
Geil. Und? Nie wieder gemeldet.
Nee, natürlich, nächstes Training. Aber ich hoffe, mein Punkt mit dem weißen Gürtel kam relativ unterhalten drüber, denn das Thema Niederlagen, ich wurde tatsächlich schon also jetzt einmal angesprochen, so mit dem weißen Gürtel heute, von wegen so, warum und hier und da, also als ob es ein relativ ernstes Thema wäre, ist es nicht.
Nein, das weiß ich. Das ist ja, sehr gut. Aber das Schöne ist ja, dass mir ganz viele Leute sagen, das Coole ist, dass ich es schaffe, den kleinen Volvo rauszuholen. Ne? Haben wir ja schon ein paar Mal thematisiert. Und ich muss ja sagen, du bist viel talkier, unterhaltsamer und nahbar geworden, als du es vorher warst. Und das ist vielleicht noch die Brücke, weil ich glaube, dass viele Leute Angst haben, dich zu kritisieren, weil du halt einfach ein sehr starker, intelligenter, impulsanter Mensch bist, so 100%. Ja, und ich weiß es nicht. Also, ich kenne Sigo nicht, aber...
Man kann mich gern kritisieren, wenn die Kritik effizient ist.
Ja.
Also Beispiel, ich habe ihn ja nach seinen drei Weaklings gefragt und dann hat er dann gemeint, es wäre Cardio. Und dann hab ich ihm direkt widersprochen. Denn die Essenz der Jiu-Jitsu ist, dass Aspekte wie Cardio, Kraft und Speed nicht mehr sind als Faktoren, die technische Inkompetenz darlegen.
Ja, ja. Das würde ich unterschreiben.
Ja.
Haben wir mal über das Buch geredet, Das Kind in dir muss Heimat finden?
Nein, habe ich nie gelesen.
Es ist ein unfassbares Gut. Unfassbares Buch, ein unfassbares Gut vielleicht auch. Ich habe eben noch einen richtig harten Espresso getrunken. Ich bin schon so ein bisschen shaky. Ja, also vielleicht überschlägt sich meine Zunge. Aber das Buch ist wirklich fantastisch gut, kann ich jedem nur ans Herz legen. Worum geht's? Es geht darum, dass jeder Mensch in sich ja gewisse Glaubenssätze als Kind verankert bekommen hat, die er selten schafft, in seinem älteren Leben abzustreifen. Und das Buch, was ich immer dazu sagen muss, ist, es hat sehr, sehr viele Übungen. Die bin ich größtenteils auch übergangen. Aber was zum Beispiel ganz spannend ist, am Anfang geht es darum, dass man wie eine Karte aufzeichnet, in der es darum geht, mein Schattenkind und mein Sonnenkind. Ne? Und das ist schon spannend, wenn du dir dann auch die Glaubenssätze, also die macht zum Beispiel auch Beispiele für Glaubenssätze, welche Glaubenssätze deine Eltern dir implementiert haben. Weil egal, wie sehr du dein Kind liebst und wie gut du es erziehst, es bekommt immer gewisse Traumata ab. Das lässt sich nicht vermeiden. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend. Also ich mache mal ein Beispiel. Ein Glaubenssatz von mir, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, war von meinem Vater an mich, was soll aus dir werden, aus dir wird nichts. Weswegen ich natürlich wahrscheinlich auch eine überdurchschnittlich hohe Motivation habe, mich in meinem Beruf als Experte und dann auch als, also da durch den Expertenstatus auch erfolgreich zu werden. Weißt du, was ich meine? Und da habe ich jetzt ein gutes Beispiel gemacht. Ich war mit meiner Freundin im Urlaub, bin zurückgeflogen und wie erkläre ich das? Ich hatte Exit Row gebucht, weil ich halt sehr groß bin. Hatte Exit Row gebucht und bezahlt. Wir steigen ins Flugzeug ein und ich sehe, okay, das Flugzeugmuster hat sich geändert. Es war kein A320, sondern nur noch ein A319. Entsprechend gab es keine zwei Exit Rows, also Reihe 10 und 11, sondern nur noch Reihe 10. Ich gehe zur Stewardess vor und sage hier, Entschuldigung, hat sich das Flugzeugmuster geändert? Sagt sie, ja, wir sind jetzt kleiner geworden. Ich so, weil ich hatte Exit Row gebucht und habe jetzt keine Exit Row mehr. Und dann hat sie gesagt, okay, wir sind stark unterbucht, wir haben nur 51 Passagiere, setzen Sie sich mal hin in Ihre Reihe, ich komme gleich zu Ihnen. Kam sie zu mir, hat dann gesagt, so, ja, war nicht super freundlich und mega empathisch, aber hat dann gesagt, also so und so sieht's aus, wir haben noch zwei Plätze in der Exit Row, aber da sitzen Sie halt nicht zusammen. Und ich habe gesagt, so, naja, aber ich will ja schon zusammensitzen mit meiner Freundin, habe ich ja auch bezahlt. Ja, habe ich gemeint, wie sieht's aus mit Business Class? Und hat sie gemeint, ja, Business Class macht nur in den ersten zwei, also macht nur in der vordersten Reihe Sinn. Ansonsten ist der Beinabstand gleich. Sie haben halt nur diesen Mittelplatz frei. Sie können sich aber auch hier in die Reihe setzen, haben Sie drei Plätze nebeneinander frei. Also hat die Stewardess eigentlich das Problem gelöst. So, und mein erwachsenes Ich hat diese Situation auch komplett einschätzen können und verstehen können. Ne? Also hat gesagt, okay, die Stewardess hat sich der Situation angenommen, vielleicht nicht super empathisch, aber sie hat eine Lösung gefunden, die in Ordnung ist. Alles ist gut, ich habe meinen Platz, ich habe vielleicht sogar mehr Platz als vorher, weil wir haben jetzt drei Plätze, ich kann mich ein bisschen quersetzen und, und. Alles ist gut, Flieger ist leer, keine schreienden Kinder, das erwachsene Ich hat es komplett gecheckt. Aber das innere Kind in mir, das sich nicht wertgeschätzt, nicht wahrgenommen und in seinem Problem registriert gefühlt hat, hat brutal rebelliert. Also ich habe gemerkt, wie ich richtig sauer war und so, ja, aber das habe ich auch bezahlt und es war ein total krasser innerer Konflikt, der mir nie bewusst wurde, weil ich nie gecheckt habe, wann reagiere ich aus meinem Kind, wann reagiere ich aus meinem Erwachsenen, weil der Erwachsene hat diese Situation objektiv total rational eingeschätzt, aber das Kind war richtig wütend und das ist echt spannend, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man sich fragt, warum triggern mich manche Situationen so, eigentlich gibt es da gar keinen Grund, ne? Und ich habe das Gefühl, oder ich bin mir auch sicher, dass man häufig Situation natürlich plausibel erklären kann. Ne? Ich könnte dir jetzt sagen, Wolfgang, ich gehe zur Lufthansa, buch da, danke übrigens, liebe Grüße an Lufthansa, buch da, buch Exit Row, bezahl die, ja, und dann ist kein Exit Row da. Ja, da rege ich mich doch auf. Und dann würdest du sagen, ja, das verstehe ich. Aber verstehst du, man kann ja in einer Situation immer verschiedene Perspektiven erzählen. Und das ist schon spannend. Ein sehr, sehr, sehr gutes Buch. Wirklich gutes Buch. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, immer unter der Prämisse, da sind viele Übungen drin, die man so ein bisschen überspringen kann oder vielleicht sollte man das auch nicht, aber das habe ich getan. Aber es ist wirklich gut, wenn man sich versucht, mit sich selber auseinanderzusetzen. Und vor allem unter dem Aspekt heraus, dass jetzt der tiefe Einstieg, aber das Glück ja wirklich nur aus dir selbst heraus entstehen kann und nicht aus dem Äußeren kommt. Also egal, welche Taschen, Uhren, Autos du dir kaufst, das befriedigt dich ja nicht dauerhaft. Und deswegen Glück kann ja nur aus dir selber raus entstehen. Und daher auch die Motivation bei mir, zu gucken, wie kann ich denn aus dem Inneren heraus noch glücklicher werden? Ja, also das ist die Motivation, dieses Buch zu lesen. Lies es mal, ist wirklich hervorragend.
Nie gehört, nie gelesen. Das innere Kind, das ein Zuhause braucht.
Nee, das Kind in dir muss Heimat finden.
Das Kind muss Heimat finden. Okay.
Ja. Wirklich gut. Also,
ist abgespeichert.
Ja. Ist deutsch, ja. Machen auch gute Beispiele, zum Beispiel Simone und Max haben zum Beispiel, Max bittet Simone, bring mir irgendwie Wurst aus von der Metzgerei mit. Simone vergisst es. Max sagt so, hey, die Wurst, und warum hast du nicht mitgebracht? Ich habe sie doch extra gesagt. Simone sagt so, naja, komm, die Wurst, guck mal hier, du magst doch auch Käse und Salami und so. Und dann entsteht so ein Beziehungsstreit. Aber eigentlich geht es nicht um die Wurst, sondern es geht darum, dass Max sich in seinem Bedürfnis, also es ist interessant zu verstehen, warum manche Kleinigkeiten zu Streitigkeiten führen und dass man auch die Perspektive des anderen nicht annehmen kann. Also, dass ich nicht sagen kann, aber Wolfgang, versetz dich doch mal in meine Situation. Das funktioniert nicht, weil du halt psychosozial so individuell geprägt bist, dass ich nie deine Brille aufsetzen kann. Weißt du, was ich meine? Und ja.
Zumindest 100%.
Genau. Ja.
Ist das Buch deutsch, also die ursprüngliche Variante deutsch?
Ja. Okay. Ja. Ich glaube, es ist eine Berliner Psychologin und ist wirklich gut.
Okay, kann ich nur
empfehlen. Ja, weil das, ja, weil man das immer so übergeht und ja. Ein Punkt, den sie zum Beispiel machen, ich glaube, dass es in diesem Buch war, oder es kann auch sein, dass es in einem anderen Buch war, wenn wir über Glück jetzt im weitesten Sinne reden, man hat mal ein MRT-Bild man hat wissenschaftlich versucht zu analysieren, wie Glück entsteht und woher Glück kommt. Und da hat man 8 Mönche, die der Dalai Lama ausgewählt hat, untersucht und hat dann festgestellt, wie stark, wenn sie in Meditation sind, wie stark die Aktivität vom linken Frontallappen des Gehirns ist, vom linken Kortex. Und man hat festgestellt, dass es genauso aktiviert ist wie bei einem Heroinabhängigen kurz nach seinem Schuss. Krass, ne? Mhm. Das fand ich auch krass, weil wir es über Meditation, Glück von innen und so. Ja. Naja, gut. Genug von dem Esoterik-Bums. Du hattest Seminar die Woche, oder?
Also die Analyse der Aktivität des linken präfrontalen Kortex als Esoterik-Bums. Thomas.
Nein, du hast vollkommen recht. Nur ich hatte zum Beispiel heute eine Patientin und die, da habe ich gemerkt, okay, ich habe ein Stress-Assessment gemacht und sie ist brutal drüber. Ja, man wusste auch, wo es herkommt, eine private Situation. Gar nichts Schlimmes, aber sehr stressüberladen und auch endlich. Aber im Moment steckt sie da drin. Dann war meine Empfehlung so, du pass auf, du musst das Nervensystem beruhigen. Und das funktioniert nicht, indem du früh ins Bett gehst oder, also natürlich hat das eine große, früh ins Bett gehen ist gut, aber es funktioniert nicht, indem du dich jetzt auf die Couch legst und Fernsehen guckst und dich entspannst. Du musst das Nervensystem aktiv entspannen. Ich empfehle dir zu meditieren. Ich bin null Esoteriker. Es geht nur darum, du musst nicht Om machen und gar nichts. Es geht nur darum, das Nervensystem muss aktiv entspannen. Und da hast du gemerkt, wie sie so, Meditation. Ah, ja. Und das ist so, ey, es funktioniert fucking gut. Und man muss kein Esoteriker sein, um das zu machen.
Die Meditation ist auch sehr gut untersucht, was den Effekt auf Neurochemie, auf Hirnfrequenz und so weiter angeht.
Ja, mega. Es wird sogar in Amerika Meditation klinisch angeraten bei Depressionen und Angstzuständen. Und unter dem Aspekt der Macht der Pharmazielobby ist diese Aussage unfassbar. Also, dass es schafft, dass so etwas damit aufgenommen wird, ist richtig krass. Weil was die Pharmazielobby möchte, wird auch propagiert. Also, das braucht mir niemand erzählen, dass das groß anders ist. Ja. Du hast Seminar die Woche, oder?
Nee.
Echt nicht?
Seminare sind vorbei. Letzte Woche nicht mehr. Vor 2 Wochen hatte ich noch Seminar. Das war die letzten Live-Seminare für dieses Jahr.
Für dieses Jahr? Krass.
Ja. Erst Mega, Februar wieder.
Bist du ja fast durch dieses Jahr, oder nicht?
Ein bisschen was online gibt es noch und ich habe noch einen Berg Sachen, die ich vorbereiten muss für nächstes Jahr. Module 5 und Module 6 kriegen Online-Teile. Ich habe ein Advanced Neurotransmitter-Seminar, wo ein kompletter Online-Teil kommt, der ist jetzt schon zu 70% online. Intervalltraining kriegt auch einen Online-Teil, sodass ein Teil Tag Praxis hier im YPSI ist und der Rest komplett online. Das heißt, es ist relativ viel vorzubereiten. Ganze Reihe von Supplements kommen jetzt noch neu. Und ein wichtiger Punkt natürlich auch, ich hatte keine Lust, schon wieder wegen der Pandemie, wegen Corona Seminare zu verschieben. Das haben wir jetzt so viel gehabt in den letzten 1,5 Jahren. Jetzt war ich einfach, okay, ab Oktober, wenn es kälter wird, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Auch interessant, beim Judo am Samstag, Maske nur im Eingangsbereich der Halle.
Das ist immer am gefälligsten. Das ist immer der Eingangsbereich der Halle.
Aber der Rest der Halle... Der Rest der macht Sinn, dadurch hast du die höchste Ansammlung von Leuten, aber der Rest der Halle war ohne Maske.
Ja.
Und auch, du musstest getestet sein, unabhängig des Impfstatus.
Ach Quatsch.
Also war komplett, stand extra ganz groß, brauchst einen negativen Test, unabhängig von Impfstatus.
Krass.
war es auch schon so, okay, ich bin da reingelaufen mit Maske, auf einmal schaue ich mich um und niemand hat eine Maske an. Ich so, okay, dann gehe ich zu diesen Aushängen, wo dann die Hygienevorschriften und lese da, okay, Maskenpflicht nur im Eingangsbereich. Und ich so, okay, willkommen zurück in der Normalität.
Ja.
Zumindest teilweise.
Ja, ist wirklich so. Aber es ist schön, ich war jetzt, wie gesagt, auch in Berlin und da ist echt normales Leben. Auch im Club 2G, das heißt geimpft, getestet, genesen. Ja. Und da ist ein ganz normales Treiben da drin. Aber wird sehr penibel kontrolliert, hätte ich auch von Berlin nicht erwartet, dass das in dieser Genauigkeit da überprüft wird.
Ja, müssen sie machen, wenn das, ja. Sonst ist direkt wieder zu.
Bevor ich jetzt mich gleich noch ein bisschen abfeiere, Wolfgang, würde ich gerne einen Aufruf starten, und zwar an alle Physiotherapeuten oder Osteopathen oder auch Chiropraktiker à la Sven Knipphals. Und zwar suche ich jemanden oder gerne alle, die wirklich ein Konzept für eine Frozen Shoulder haben. Also eine Frozen Shoulder ist einfach eine schmerzhafte Erkrankung der Schulter, die dann zu einer fast systemischen oder gelenktechnischen Bewegungseinschränkung, einer sehr schmerzhaften Bewegungseinschränkung führt. Und ich hätte gerne jemanden, der wirklich ein Konzept dazu hat, weil ich da nicht so richtig weiterkomme. Und aber bitte jetzt nicht Leute, die dann sagen so, ja, detonisier mal das oder das, sondern die wirklich ein Konzept haben, die sagen, Frozen Shoulder, gucke ich mir an, weiß ich, habe ich schon 50 Mal erfolgreich behandelt. Und die wirklich ein Konzept haben, würde mich tierisch interessieren. Bitte mal schreiben, weil ich komme nicht weiter und würde gerne mehr über dieses Krankheitsbild checken. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht Schwarmwissen aus unserem Podcast nutzen, der übrigens immer noch auf Platz 11 der Fitnesscharts ist. Ah. Bitte ändern, liken und subscriben, Freunde. Genau.
Ich habe einen kennengelernt, einen Arzt, der in Kanada praktiziert, jedoch eigentlich Balte ist. Und der zu dem Zeitpunkt, als ich habe ein paar Tage mit dem verbracht, er war zu dem Zeitpunkt der Einzige, der eine Frozen Shoulder innerhalb von einer Behandlung komplett lösen konnte.
Wow.
Und
aber wiederholend?
War eine Behandlung und war fertig. Frozen Shoulder gelöst.
Hast du Kontakt noch zu dem?
Also ich habe noch seine E-Mail. Kontakt seit 6 Jahren nicht mehr, entsprechend. Das Interessante ist jedoch, für dich, der Progression wegen, das ist nämlich noch ein Schritt über nur von Dienstag bis Donnerstag arbeiten. Der hat 2x2 Wochen im Jahr gearbeitet.
Beste. Hat
sich quasi alle Termine in 2 Wochen und dann war 2 Wochen lang von morgens bis abends, war 1 Stunde pro Schulter, also nicht irgendwie 8 Stunden an der Schulter arbeiten, das ist 1 Stunde pro Schulter. Und dann von morgens bis abends hat natürlich dann auch entsprechend für die Behandlung nicht einen Stundensatz abgerechnet, sondern einen Pauschalbetrag. Und dann 2x im Jahr 2 Wochen gearbeitet und das war quasi sein primäres Einkommen.
Wahnsinn. Also, wenn du da noch irgendwie Kontakt hast, vielleicht kannst du mir schon sagen, hey, look, there's this tall guy, he's from Mühltal, Darmstadt, and he's a good guy, you know, and yeah, he has some problem with the frozen shoulder. And ja. Das wär hammerhart. Wenn nicht, wenn du sagst, ey, zu lange keinen Kontakt gehabt, all good, aber wenn du meinst oder wenn du dem ganzen Spielraum einräumst, dann wäre das mega. Sag doch einfach so, wir wollen einen Podcast mit dem machen, Roundtable.
Damals war natürlich so, was ist sein Ansatz? Und dann war sein Punkt, das, was er macht, ein anderer, der für ihn arbeitet, weiß es. Ansonsten weiß es niemand und er wird auch definitiv das zum jetzigen Zeitpunkt nicht weitergeben.
Verstehe ich 100%. Verstehe ich 100%. Also
einfache Rechnung, ja. Der hat damals für diese 1 Stunde $5,000 genommen.
Ja.
Und wenn du das 2x im Jahr 2 Wochen von morgens bis abends machst, das ist eine relativ simple Rechnung.
Verstehe ich und es gibt genügend Leute, weil Frozen Shoulder gibt es diesen blöden Spruch, kommt 3 Monate, bleibt 3 Monate, geht 3 Monate und es ist, aber was war der? Der war Arzt, sagst du.
Ja.
Und der hat, die Leute kamen mit Frozen Shoulder und gingen ohne.
Ja.
Okay, weil ich habe zum Beispiel überlegt, vielleicht spielt die Harnsäure da eine entscheidende Rolle, was aber eigentlich dagegen spricht, weil das müsste er testen, einstellen und so on. Ja. Wenn es jemanden gibt, der mir wirklich konkret gute Informationen über Harnsäure geben kann, gerne auch in meine DMs unter Training und Therapie sliden. Außer du kannst es, Wolfo.
Was willst du über Harnsäure wissen?
Was ist es, was macht's, woher kommt's, wie kann man es in der Ansammlung regulieren?
Das ist ein Abbauprodukt, primär des Proteinstoffwechsels. Es gibt eine Aminosäurenkomplex, der Harnsäure effektiver reduziert als alles andere. Ornithin-L-Aspartat ist auch deswegen in Deutschland als Medikament zugelassen. Ist aber genau genommen das Harnsäure-Thema. Es ist kein Ding von, ich esse zu viel Protein, deswegen habe ich zu hohe Harnsäure, oder ich esse weniger Protein, deswegen geht meine Harnsäure runter. Nee,
hätte ich jetzt auch nicht gesagt.
Sondern es ist mehr eine Frage von Leberstoffwechsel.
Ja.
Aber wie kommst du auf Harnsäure und Schulterkapsel?
Zu lange Geschichte. Auch ja. Ich bin auch nicht zu tief drin in diesem Thema, als dass ich es jetzt irgendwie gut erklären könnte. Aber ich mache natürlich auch, ich lese mich ein, ich schreibe diversen Kontakten, die ich bereits habe, und hole mir immer wieder Feedback von denen. Und das war so eine Sache, auf die ich gestoßen bin, dass Leute mit sehr viel Stress tendenziell eine höhere Produktion von Harnsäure haben und Leute mit sehr hoher Harnsäureansammlung tendenziell mehr Reizungen auch von Sehnen haben, was nicht direkt für eine Frozen Shoulder sprechen würde, aber Leute, die immer wieder rezidivierende Entzündungen oder sehr häufig auftretende Entzündungen von zum Beispiel Patellasehne, Bizepssehne und so weiter. Also wenn jemand eine Patellasehnenentzündung hat, ist es in den meisten Fällen eine Problematik, die ich in 2-3 Behandlungen wegbekomme. Runner's Knee, Patellaspitzensyndrom, also Jumper's Knee, whatever, kriege ich sehr schnell weg. Gibt es aber Leute, die sagen, ah, jetzt eine Woche lang hat mir die Bizepssehne weggetan, jetzt tut mir die andere auch noch weh, jetzt sind beide weg, jetzt habe ich auf einmal Patellaspitze. Also Leute, da kommt es wohl sehr häufig vor, und das versuche ich jetzt weiter zu eruieren, dass eine Harnsäureansammlung sowas provozieren kann und das häufig im Zusammenhang mit Stress steht. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen meine interne Forschung, über die ich auch nicht so viel rede. Deswegen, ja.
Meine Frage hier wäre, ist es eine Korrelation oder eine Kausalität? Ist das, was die Harnsäure erhöht, auch das, was dafür sorgt, dass Gewebsregeneration bzw. Management chronischer Entzündung suboptimal ist? Und ich würde hier ganz klar auf die Korrelation setzen, nicht auf die Kausalität.
Ja, würde ich auch.
Was ein interessanter Punkt ist mit der Frozen Shoulder, wir hatten es ja letzte Woche von diesen beiden Beispielen. Ich hatte meinen Kunden erzählt mit dem 14 cm langen Knochen, der eben aus dem Oberschenkelknochen rausgewachsen ist, und dann die Geschichte von dem Physio, der quasi diese Verhärtung des Gewebes hatte.
Sehr geil. Ja.
Was dann der Nachbau eines Hüftgelenks war, und die Frozen Shoulder ist dem ja relativ ähnlich. Das ist im Endeffekt auch eine massive Störung des Gewebes, die Range of Motion in der Schulter so massiv einschränkt.
Ja.
Hier aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt ist, die Personen, die Frozen Shoulder bekommen, ist es jemand, der die Schulter in verschiedensten Bewegungsbereichen bewegt und belastet und dann Frozen Shoulder bekommt? Oder der eben die Schulter nicht in den entsprechenden Bewegungsbereichen bewegt und belastet und dann in Kombination mit grundlegenden Faktoren wie in allererster Linie suboptimaler Regeneration von Gewebe / suboptimaler Management chronischer Entzündung, dann im Endeffekt eine Versteifung des Gewebes um die Schulter oder der Schulterkapsel bekommt und deswegen eben seine Schulter gar nicht mehr bewegen kann.
Also ich habe, das ist ein sehr guter Punkt, ich habe schon einige Leute mit Frozen Shoulder gehabt. Ich habe auch Frozen Shoulder ganz gut hinbekommen, aber nicht in der Qualität, wie ich andere Sachen in den Griff bekomme. Und deswegen nagt das an mir, und ich möchte dieses Krankheitsbild noch viel tiefer durchdringen. Habe eine sehr hohe Korrelation von Leuten, die übermäßig viel Stress haben und eine Frozen Shoulder bekommen. Egal welche Form von Stress, emotionaler Stress, extern applizierter Stress in Form von Trainingsreizen oder beruflicher Stress. Habe aber jetzt in dem einen Fall, über den ich nachdenke, ist es jemand, den ich sehr regelmäßig sehe, von dem ich weiß, dass er Krafttraining macht und auch gutes Krafttraining macht. Und man kann ihm zugucken, wie es von einer Woche auf die andere Woche deutlich schlechter geworden ist. Obwohl er weiterhin trainiert.
Mit viel Überkopfbelastung, Klimmzüge,
Überkopf. Nacken, Rücken, genau. Ja, genau. Schon deutlich mehr vordere Kette hat er, weil er auch früher so ein bisschen eher gepumpt, aber gute Statik. Keine protrahierten Schultern oder so, wo man sagt, na, jetzt irgendwie in einem Missverhältnis vordere zu hintere Kette trainiert. Also von der Statik sieht es gut aus, und auch Gelenke, Halswirbelsäule ist gut, habe ich geguckt, Brustwirbelsäule, Übergang ist gut. Viele Sachen, über die ich ja, was so Standardbehandlungsansätze von mir sind, sind eigentlich alles in Ordnung, und deswegen muss es irgendwas anderes sein, deswegen würde es mich sehr interessieren. Also wenn du, na gut, er wird es nicht verraten, was ich aber auch verstehen kann, aber das wäre natürlich geil. Aber es motiviert mich jetzt schon unfassbar, dass du sagst, es gibt diesen Typen, der das kann. Und dann denke ich mir so, naja, dann wird es ja, jetzt werden wieder die ganzen Evidence-Warrior sagen so, ja, das geht nicht, ja, das gibt's nicht. Aber ja, es funktioniert. Weil wir es eben von den zwei Patientenbeispielen von letzter Woche hatten, ne? lass es mich mal so sagen, 25 Minuten 16, 17 Punkte, warte ganz kurz, jetzt werde ich gerade angerufen. Also, ich breche es mal runter. 25 Minuten, 17 Punkte. Hörst du mich noch, Wolfgang?
Ich höre dich noch.
Ja. Das sind die Stats von dem Basketball-Bundesliga-Spieler, den ich behandelt habe. Der hat nämlich am Wochenende gespielt und wurde mal ganz kurz Topscorer der Begegnung. Und der sollte eigentlich operiert werden.
Mit 17 Punkten.
Mit 17 Punkten. Basketball-Bundesliga ist Low-Scoring. Das ist nicht wie NBA, wo du 40 Punkte... Europäischer Verteidigungsstil ist deutlich anders als amerikanischer. Also in der NBA ist allein das erste Viertel, nennt man auch Run and Gun. Das heißt, alle rennen wie bekloppt, es wird wenig Defense gespielt, alle spielen sich warm, ballern, um in den Rhythmus zu kommen. Und da hast du manchmal schon nach dem ersten Viertel Ergebnisse mit 40 Punkten oder so, wohingegen ein europäisches Viertel 10 bis 20 Punkte hat. Dann haben die Amerikaner 8 Minuten mehr Spielzeit. Die spielen 4x12 Minuten, wir spielen in Deutschland 4x10, was durch 8 Minuten mehr Spielzeit auch mehr Punkte generiert. Dann haben sie in Amerika ist auch mehr dieses Starting. Das heißt, der LeBron James wird in jedem Angriff den Ball bekommen, wo in Europa auch immer mehr das Teamgefüge ist und du auch versuchst, eine homogenere Punktverteilung oder ein homogeneres Effektivitätsgleichgewicht herzustellen, damit, wenn einer ausfällt, nicht das ganze Team bröckelt. Gibt verschiedene Gründe, warum es so ist. Aber mit 17 Punkten war er Topscorer. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, wie es ausgegangen ist. 67 zu 75 ist ausgegangen.
Zusammenfassend bedeutet das, europäischer Basketball ist langweilig.
Ja, schon. Ja. Amerikanischer Basketball erschließt sich, amerikanischer Basketball erschließt sich dem Zuschauer deutlich eher, weil er halt einfach spektakulärer ist und dynamischer ist. Europäischer Basketball ist eher was für Cracks, die Spaß an taktischen Finessen und so haben. Was aber auch wieder der Grund ist, warum zum Beispiel die europäische Schule, ich sehe dich schon schmunzeln, warum die europäische Schule Amerikaner häufig vor Probleme stellt. Wenn du irgendwelche geilen Oldschool-Europäer-Moves bringst, ist die NBA heute nicht mehr so wie vor 10 Jahren, aber sind NBA-Spieler auch schnell mal überfordert, kennen das nicht, Eurostep und alles Mögliche. Das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, ja, MMA ist das einzig Wahre und Judo ist saulangweilig. So, du hast selber gesagt, Judo kann sehr spektakulär sein. Er schließt sich aber dem Otto-Normalverbraucher nicht, weil MMA einfach sofort klar ist, warum es spektakulär ist. Judo brauchst du tiefgreifendes Fachwissen, um Spaß dran zu haben. Weißt du?
Das war einer der Punkte, die mich am Samstag wirklich begeistert haben. Du hast einen Haufen kurze Matches gehabt. Du hast nicht großes Taktieren gehabt. Gefühlt waren 75% der Matches... Es war sogar mehr. Ich würde sagen, von diesen 14 Matches waren 10, 11 nicht über die Distanz. Also waren Dinger dabei mit 10 Sekunden. Schnellste Kampfende war 10 Sekunden. Da war einer dabei, das war ein Schwergewicht. Der hat ein Bein hochgenommen und dann quasi Beinfeger gemacht und an dem Bein, das auf dem Boden stand. Und hat es einmal Rums gemacht und Kampf war vorbei.
Krass.
Also war wirklich so, ich bin da gesessen, so, wow, okay, das ist unterhaltsamer Kampfsport. Und dieses Format war entscheidend. Es war nicht dieses Kampf, verbeugen und dann wieder mal runter und dann dauert es wieder eine Pause, sondern es war quasi, die standen alle an der Seite, nebeneinander, geil. Zwei fertig, direkt die nächsten beiden. Und die beiden fertig und direkt die nächsten beiden.
Aber das
viele
das,
Finishes.
Ja. Das Ding, was ich machen wollte mit europäischem Basketball, weil, also, vor 2 Wochen habe ich ihn angefangen zu behandeln. Zweimal behandelt. Der hatte sehr lange Zeit Schmerzen, wäre operiert worden. Also der wäre einfach operiert worden, verstehst du? Und das hätte das Problem nicht behoben, weil egal, was die gemacht hätten, am Ende war es ein statisches Problem, das sehr diffizil war und das nicht einfach war zu korrigieren, dass man aber, wenn man weiß, was man tut, so wie der Kerl mit der Frozen Shoulder, easy in den Griff bekommt. Und das ist der Punkt und das war krass, dass es... Er hat es gar nicht so realisiert. Ich so, ey, du wärst operiert worden. 2 Behandlungen später stehst du wieder auf dem Parkett und bist komplett fit. Also ja, freut sich, aber er versteht die Tragweite nicht. Er ist noch sehr jung, ja, ein Riesentalent, weil sehr jung und nach einer Verletzung direkt Topscorer in einem richtig wilden Spiel. Aber das ist so der Punkt, der wäre einfach operiert worden. Diese OP hätte das Problem nicht behoben, weil es ein statisches Problem war. Warum ich das so konkret oder so selbstbewusst sagen kann? Naja, weil man es einfach in den Griff bekommen hat. Und das ist unfassbar. Ich erlebe das immer, immer, immer wieder, Wolfgang. Und weil mich, wie gesagt, ich möchte mich als Wunderheiler darstellen, gibt ganz viele Sachen, bei denen ich mich auch nicht so gut auskenne, wie beispielsweise einer Frozen Shoulder. Ja. Aber das ist Wahnsinn. Ja.
Noch nicht gut auskennen.
Ja. Gerne in die DMs, wirklich, unheimlich gerne. Ich lade auch gerne in die Praxis zu mir ein oder zum Mittagessen ins Remo. Ja. Ich hab mir die Doku gekauft von Müller Wohlfahrt.
Und?
Haben wir doch drüber geredet. Ich gebe dir meinen Zugang, wenn du möchtest.
Erklär's mir. Die Essenz der Doku.
Ich habe sie leider nicht zu Ende geguckt. Es sind, glaube ich, 9 Kapitel, wobei das 9. nur eine Minute geht, habe ich gesehen. Ich schätze mal, es sind insgesamt vielleicht 4 bis 5 Stunden Inhalt. Viel Geschichte erstmal, wo kommt er her, bla 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 bla. Aber, und das ist so gut, ich habe vielleicht jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde wirklich Inhalt gesehen und er sagt halt auch ganz klipp und klar, was er sehr früh erkannt hat, ist, dass sehr viele orthopädische oder sportmedizinische Probleme aus Becken und Wirbelsäule kommen. Und er sagt ganz klar, Spannung in der Wade, ich muss mir die Wirbelsäule angucken. Spannung im Oberarm, ich muss mir die Wirbelsäule angucken. Und es trifft es so gut, weil einer meiner Lieblingssätze von dir ist, simple but not easy. Es ist einfach und in der Theorie ist es auch nicht ultra komplex. Natürlich, Müller-Wohlfahrt geht noch mehr in die Chemie und er hat immer noch so einen Biochemiker mit am Start und hat einen Neurologen mit am Start und hat natürlich ein unfassbar gutes Kompetenzteam. Aber die Grundidee ist simpel. Und das sagt er auch immer wieder klipp und klar. Und für die ganzen Evidenz-Warrior, die sagen so, ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, das kann man nicht belegen und so. Er hat sehr große Behandlungserfolge, die man auch nachweisen kann. Und die arbeiten gerade an einer KI, die quasi das Wissen von ihm aufsaugt und versucht dann auch an die Ärztegeneration weiterzugeben. Wie das funktioniert, weiß man nicht. Er sagt, sie sind schon sehr, sehr weit. Wie gut es funktioniert, weiß man nicht. Aber ich bin gespannt. Ich gucke jetzt nochmal weiter und dann nächste Woche erzähle ich dir, wie es war.
Ich hatte ja mal erzählt, dass ich so eine 2-stündige Videoaufnahme habe von einem Praktikum von Doktor, oder von jemandem, der bei Dr. Müller-Wohlfahrt Praktikum gemacht hat.
Mhm.
Auch ein Arzt. Habe ich dir erzählt?
Nee.
Habe ich. 2 Stunden Videoaufnahme. Hat quasi der während dem Praktikum gefilmt für quasi seine Arbeit. Und da wird relativ schnell klar, es sind 2 Hauptdinge, die er macht. Das ist zum einen mal Tasten und da ist er recht gut drin. Und das zweite ist Spritzen. Und das war eine der für mich beeindruckendsten Aspekte des Ganzen, da er, was das Spritzending angeht, sehr, sehr aggressiv vorgeht.
Ja.
Also ersetzt Kanülen. Normalerweise hast du ja eine Spritze, du packst die Kanüle vorne drauf und dann quasi spritzt du Dinge an. Nee. Er schiebt da links und rechts der Wirbelsäule pro Seite 10 Kanülen rein, die lässt er sitzen und dann quasi füllt er seine Spritze und dockt dann die Spritze an jede Kanüle an und quasi infundiert so seine Flüssigkeiten.
Bekomme ich dieses Video?
Es ist irgendwo auf irgendeiner Festplatte.
Jawohl, wo kommt?
Es ist lange her. Ich kann dir erzählen.
Hätte ich auch gern gesehen. Viel Hörensagen von dir heute, muss ich sagen. So, ja, ich kenne da einen, der kann das und ich habe das Video. Viel Hörensagen. Nee, aber ja, ich habe, ich nenne jetzt immer keinen Namen, aber ich habe einen. Doch, kann ich sagen. Der Kapitän der Basketballnationalmannschaft, der war bei mir zur Behandlung, weil lässt noch ein bisschen Spielraum offen, wer es war. Gibt ja viele Kapitäne mittlerweile über die Zeit. Der war bei mir zur Behandlung, der kam gerade von Müller-Wohlfahrt und hatte 24 Spritzen in die Oberschenkel bekommen. 12 pro Quadrizeps. Das war so, er kam so, zieht die Hose aus, alles voll mit Pflastern. Ich so, what the fuck? Ja, war bei Mull, 24 Spritzen in Quadrizeps. Also ist deswegen. Aber er sagt auch, er arbeitet auch mit Chiropraktoren, Osteopathen und Physios sehr eng zusammen. Und ich glaube, das, was er verstanden hat, ist, es muss mechanisch korrigiert werden und es muss aber auch, oder man kann natürlich auch Substanzen spritzen, die das Ganze unterstützen. Und ein großes Thema, was ich noch gut finde, was ich aber schon vorher wusste, er spritzt kein Cortison, er spritzt ja nur homöopathische Medikamente. Und er spritzt kein Cortison, weil es macht keinen großen Sinn, Cortison zu spritzen. Das sehe ich ähnlich. Man kann das mal machen, aber Cortison bietet auch viele Nachteile, sehr viele. Ne? Es kann Gelenkstrukturen aufweichen, es kann passive Gelenkstrukturen poröser machen. Du darfst beispielsweise keine Stoßwelle anwenden, 6 Wochen nach einer Kortisoninfiltration, weil es einfach die Kapsel ein bisschen weich macht und die Gefahr besteht. Das fällt mir aber auch eine gute Geschichte ein. Handball-Bundesligaspieler gehabt, Schulterprobleme gehabt. Sag ich, was ist gelaufen? Ja, die ganze Zeit Kortison-Stoßwellentherapie. Sag ich, wie meinst du? Ja, also jedes Mal Kortison gespritzt, dann Stoßwelle drauf. So, okay, ist so die größte Kontraindikation, die ich kenne für Stoßwelle. Ja, aber gut, Handballer sind auch harte Jungs, die vertragen das bestimmt. Schade, das hätte ich auch gern gesehen.
Das ist einer der Gründe, warum es notwendig ist, auf cloud-basierte Festplatten umzusteigen. Weil dann ist das Problem nicht mehr, dass wenn du Rechner wechselst, du dann immer nur das Nötigste mitnimmst und dann ja quasi den alten Rechner noch hast, wo ja das und das noch drauf ist.
Ja.
No bueno. Ja, eine Cloud, die entsprechend abgesichert ist und dann kannst du alles da drauf schieben. Also, kennst du den Mac Mini?
Ja, habe ich Donner gekauft.
Habe ich vor einigen Monaten zum ersten Mal sehr gesehen, geil. Was im Endeffekt die portabelste aller Lösungen ist.
Ja.
Weil du dann mit einer normalen Tastatur, einem Trackpad und einem großen Bildschirm arbeitest und dieser Mac Mini so klein ist, dass er super easy zu transportieren ist.
Ah, ja, also genau, so habe ich es auch gemacht. Mac Mini und jeder hat ja mittlerweile irgendwo, kannst du ja auch in einen Fernseher hängen mit einem HDMI, ist ja wirklich easy. Wobei ich, mein Setup kennst du nicht? Kennst du doch, oder?
Das, was, wo du gerade davor sitzt.
Ja.
Ja.
Also ich habe auch großen Bildschirm, externe Tastatur, externe Maus, habe mein MacBook und ich schließe das einfach an und ich habe alles auf dem großen Bildschirm, bin aber noch ein bisschen flexibler, weil ich halt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel übernächste Woche Montag zu dir fahre, dann kann ich im Laptop, im Zug trotzdem noch arbeiten. Deswegen ist das die, finde ich, noch geilere Variante. Aber preis-leistungstechnisch ist der Mac Mini schon wirklich sehr geil. Ich meine, du kannst ihn daheim abstöpseln, nimmst ihn mit ins Büro, stöpselst ihn dran. Schon gut.
Für unterwegs großes iPad mit Tastatur.
Nee. Ich meine, deine Hauptarbeit ist ja eigentlich E-Mails, ne?
Großes iPad mit. Also ich habe selber noch nicht. Ich habe mir viel Gedanken gemacht über das Thema im letzten, weil ich habe im Endeffekt das gleiche Setup wie du. Ich habe eine externe Festplatte, ich habe einen großen Bildschirm und ich habe eine MacBook Air. Mit ja. MacBook Air zu arbeiten ist einfach zu klein. Für unterwegs ist das ganz nett, aber selbst unterwegs, es passiert zu viel auf dem Bildschirm. Das iPad Pro ist kleiner, mit einem deutlich übersichtlicheren Bildschirm. Der kann nicht alles, aber er kann das, was du unterwegs brauchst. Das sind in erster Linie 3 Dinge. Mit einem Browser, du hast ein Mailprogramm und du hast Pages. Und ja. Das ist deutlich übersichtlicher und deutlich einfacher zu bedienen als ein MacBook. Ja. Denn ich du hast alle neben meine, der Tastatur ja. auch noch den Touchscreen.
Ja. Ich habe meine gesamten Seminar-Keynotes alle mit dem iPad gemacht. Alle mit dem iPad, weil du machst easy in Screenshots, schiebst es zusammen, viel schneller und intuitiver als am MacBook. Hast noch den Pencil, kannst noch irgendwas rausmachen und so, das funktioniert fantastisch gut, das stimmt. Wenn du aber zum Beispiel unterwegs schon Safari-Anwendungen bearbeiten möchtest oder du willst das Ganze an der Homepage ändern oder, also Dinge, ja, die man
ja
schon
nicht,
macht.
Das ist ja nichts, was du zwingend unterwegs machen musst.
Aber ich mache zum Beispiel, ich schneide zum Beispiel auch Videos unterwegs.
iMovie?
Ja, aber nicht so gut wie zum Beispiel jetzt Final Cut oder so.
Gibt's mit Sicherheit auch fürs iPad.
Ey, wir machen doch den Roundtable mit Roman. War Roman nicht bei dir? Der hat mir geschrieben.
Nee, Roman kommt in 2 Wochen.
Da komme ich ja auch.
Richtig.
Genau. Und ich habe mir überlegt, wir machen da auch noch ein Reaction-Video, Wolfgang. Was denn?
Ich bin gespannt auf die Reaction-Videos.
Ja, also mit dir mache ich auf jeden Fall, möchte ich eins machen und ich möchte eigentlich auch eins mit Roman machen über Physiotherapie. Vielleicht kannst du ihm davor schon mal, falls er den Podcast hört, Roman, liebe Grüße.
Schreib
du. Okay. Aber vielleicht, ja gut. Wird untergehen, safe.
Ja.
Gut. Ah, eine Sache habe ich noch auf Liste. Hast du es auch nur in meiner Story gesehen, Paris-Roubaix gesehen?
Ich habe nur das gesehen, was in deiner Story ist. Also Paris-Roubaix kenne ich grundsätzlich als Kopfsteinpflaster-Rennen. Dieses Jahr war es quasi Dirtbiking.
Ja, also genau, es geht um Rennradrennen. Muss man vielleicht nur sagen, für die, die es nicht wissen. Es sind 260 Kilometer und 55 Kilometer Kopfsteinpflaster. Und es ist unfassbar hart. Also ich habe mir das noch nie angeguckt. Habe aber jetzt auch einen Fahrer gehabt, der bei der WM war, in Belgien, der gestürzt ist und der die Woche, auch fucking krass, kann ich dir mal Videos gleich schicken, wenn du willst, der gesamte Kiefer stand einfach schief. Also beim Aufmachen hat der Kiefer einen kompletten Bogen gemacht. Dann habe ich den, habe ich ihn behandelt, 2 Tage. Eigentlich war er so, ich glaube nicht. Und dann hat er sich aber doch gut gefühlt, auch auf dem Rad gut gefühlt und gesagt, okay, er fährt doch. Und deswegen habe ich mir das Rennen angeguckt. Es ist unfassbar. 260 Kilometer, 55 Kilometer Kopfsteinpflaster. Also wer mal mit dem Fahrrad durch irgendeine Stadt gefahren ist mit Kopfsteinpflastern, es fuckt einfach nur ab. Und wenn du das 55 Kilometer machst, mit einem Durchschnitt von, ich glaube, 42 km/h, fetzen die da drüber und die legen sich alle aufs Maul. Und dann ist es auch noch, es war nicht nur feucht, es hat einfach geregnet. Es war so dreckig und nass. Also ein unfassbares Rennen.
Ich habe vor 3 Jahren ein Wochenende mit dem Quickstep-Team verbracht. Quickstep-Fahrradteam. Sagt dir was?
Nee.
Also eines der erfolgreichsten Fahrradteams, was diese Klassiker, also diese Eintagesrennen angeht.
Ja.
Und es war direkt eine Woche vor Paris-Roubaix. Und die haben ein spezielles Fahrrad nur für Paris-Roubaix.
Mhm.
Ja, wo du diese Federungen hast, vor allem im Lenker, sodass du diese Kopfsteinpflaster besser mitnehmen kannst. Und da hast du auch einzelne Klassifizierungen von Kopfsteinpflaster und quasi die übelste Klassifizierung ist so eine, wo die Kopfsteinpflaster uneben und kantig scharf sind.
Ja. Du hast Leute gesehen, die sind einfach irgendwie quasi verkantet und nach vorne umgekippt. Also es war wirklich, ist eigentlich Selbstmord, dieses Rennen zu fahren. Ich glaube, am Ende kamen 50 Leute ins Ziel und du siehst am Anfang den Start ein riesiges Peloton, also eine riesige Hauptgruppe, irgendwann 50 Leute ins Ziel. Jonas Rutsch, sehr guter Freund von Felix, der mit ihm auch trainiert, wurde 11. Das ist ein fantastisches Ergebnis für ihn. Und ein Wahnsinn dieses Rennen. Ein Fahrer, das war spannend, der war vorne weg, da war kurz eingenickt am Sonntagnachmittag. Und ein Fahrer war vorne weg, hatte dann aber einen Schaden und hat dann ein neues Hinterrad bekommen. Aber das Hinterrad war, was sie normalerweise machen, ist, sie reduzieren den Reifendruck, um eine größere Auflagefläche zu haben, was dir bei dem Kopfsteinpflaster und bei dem Rutschen halt hilft. Und dieses Hinterrad war aber wohl normal aufgepumpt für eine Straße. Ey, du hast gesehen, wie der Hinterrad rechts, links nur noch gerutscht ist und das hat ihm wahrscheinlich den Sieg gekostet. Dieses kleine Detail, dass er einfach nicht mehr so schnell über das Kopfsteinpflaster fahren konnte. Ja. Also ich weiß, es klingt jetzt nerdy und langweilig und ich bin auch kein riesen Rennradfan und gucke mir 7 Stunden Rennradrennen, aber Paris-Roubaix bei Regen ist wirklich Wahnsinn gewesen. Also ein Wahnsinns. Einfach, man hat einfach so Respekt vor dieser sportlichen Leistung. Ne? Das hast du ja auch. Also du kannst dich ja auch in sowas reindenken und dir überlegen, wie Wahnsinn das gerade ist. Ja.
Sollen wir zu Hamza Fragt übergehen?
Ja, bitte. Hamza hat taffe Sprüche gedrückt, privat, off Mic, vor der Folge.
Ja. Ja.
Oh nein. Jetzt nicht so, ja,
Ich hab den Zettel, oder? Also du siehst ihn gar nicht.
Was war zuerst? Ist das vom Finanzamt? Nee, sieht aus wie dein Steuerberater, der Zettel. Guck mal.
Tatsache.
Mein Steuerberater sieht nämlich genauso aus, der Zettel.
Thomas.
Ja.
Hamza fragt, wie nennt man den vorderen Teil eines Löffels? Also quasi der Schöpfteil des Löffels.
Wenn du mir schon Schöpfteil als Hilfestellung gibst, dann sage ich immer, dass es nicht Schöpfe heißt. Na, da kam eine kleine Reaktion. Ist es nicht Schöpfe, richtig?
Nein.
Ich mache Ausschlussverfahren. Es ist nicht Kopf.
Nein.
Es ist auch nicht Pike.
Nein.
Es ist nicht Kuhle.
Nein.
Es ist nicht Löffelmulde.
Nein.
Es ist nicht Konkavität.
Nein.
Es ist hättest du es gewusst?
Das ist nicht die Frage.
Der vordere Teil eines Löffels.
Der vordere Teil eines Löffels heißt der Laffe.
Wie?
Laffe. Der Begriff Laffe kommt aus dem mittelhochdeutschen Laffen, was so viel heißt wie schlürfen. Der technisch korrekte Begriff des vorderen Teils eines Löffels ist Laffe. L-A-F-F-E.
Jetzt, warum? Das ist so Galileo-Wissen, weißt du? Weil Hamza A, arbeitet Hamza viel zu wenig, dass er Zeit hat, um 18 Uhr oder wann es kommt, vor Galileo und TAF zu hängen. Wolfgang, solltest du vielleicht deine Arbeitszeiten und deinen Workload nochmal überdenken? Und dann ist die Frage, warum stellt er so eine Frage?
Das sind Fragen über Dinge, des, oder im Endeffekt die interessantesten und kuriosesten Fragen der Hamza, des Hamza-Fragsegments waren Dinge, die wir im Alltag immer benutzen, beziehungsweise die feste Bestandteile des Alltags sind, wir aber sie nicht benennen können, beziehungsweise wir nicht Antworten auf die Themen haben.
Oder, Liebe Zuhörer-Community, wenn es jemanden gibt, der vielleicht eine Fanpage Lust hat zu erstellen für den T3AC2 Fanpage auf Instagram, und da kann er da vielleicht jede Woche die Hamza fragt Frage mit reinnehmen. Das wäre wunderbar, oder?
Hamza unterstrich fragt.
Ja, das wäre gut. Und wenn es diese Fanpage gibt, dann könnten wir theoretisch, ja, wobei das dann schwer, ich habe gerade überlegt, dann könnte man ja theoretisch, die könnten sich mit uns in Verbindung setzen und wir haben ja schon die Hamza fragt eine Woche vor Release des Podcasts. Die könnten wir da quasi schon rausgeben und dann könnten die Hardcore-T3AC2-Nerds sie schon versuchen zu diskutieren und zu beantworten. Aber so eine Frage wie Leffe, darauf kommt man natürlich. Oder Leffe.
Laffe. Na, ist interessant.
Glaubst du, ich werde dieses Jahr noch eine Hamza-Frage beantworten?
Diese Frage, ne? In welcher Stimmung Hamza ist und inwieweit er dir eine richtige Antwort gönnt.
Ja, aber er hat es doch outgesourced, dachte ich.
Na, die Frage kommt wieder von ihm. Zwischendrin war eine outgesourced.
Er ist auch zu schnell abgehoben, muss ich sagen. Zu schnell.
Nein, also. Ja, der Kommentar zum Thema Passwort, der sitzt tief.
Ja.
Also sein so Punkt war, die Strategie geht jetzt in die Richtung, um Thomas seine intellektuellen Grenzen aufzuzeigen.
Ja, das ist jetzt nicht schwer. Das ist schon 13 Jahre passiert, ich habe es Schule genannt. Deswegen, meine intellektuellen Grenzen wurden mir meine gesamte Jugend aufgezeigt, ja. Oder zumindest mein intellektuelles Interesse wurde mir an diversen Themen 13 Jahre lang vorgezeigt. Haben wir darüber geredet, was du für eine Schulnote hast, für ein Abi?
Haben wir nicht.
Was hast du für ein Abi? Hast haben du Abi?
Nicht.
Du hast kein Abi.
Ich habe kein Abi. Ich habe nur FSJ gemacht.
Ah, ja, okay. Ja, und Führerschein. Also ist deine größte akademische Leistung Führerschein, Wolfgang?
Ja.
Junge, du hast so viel Straßencredibility, das ist unfassbar. Volvo, bist du bereit für eine kleine Runde am Ende von unserer liebevollen Kategorie Overrated oder Underrated?
Die gab es aber jetzt ein Weilchen nicht mehr.
Siehst du?
War tatsächlich meine Favorite-Kategorie.
Weiß ich doch, Volvo, weiß ich, ich weiß doch. Ich tue dir auch gern was Gutes. Wenn du mir was Gutes tun willst, Wolfgang, ich bräuchte mal Magnesium-Trikomplex. Und, und dieses, diese grüne Melone fand ich auch gut.
Grüne Melone ist geil. Cantaloupe-Melone. Wassermelone kommt demnächst.
Ah, oh, vielleicht kannst du mich ja mit Magnesium-Trikomplex und Wassermelone überraschen. Hamza. Wolfo hat es eh vergessen. Der kontrolliert doch eh den Warenbestand nicht. Schick mal. Overrated oder underrated? Tape.
Das muss ich jetzt schon ein bisschen spezifizieren. Tape für was? Kinesio-Tape.
Machen wir von mir aus erstmal Kinesio-Tape.
Overrated.
100% overrated.
Nicht, dass es nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil, es funktioniert für gewisse Dinge sogar sehr gut. Aber einfach überall so ein Tape drauf zu klatschen nach dem Motto so, jetzt hält es. Nein.
Ich erinnere mich, zwei kurze Geschichten zu Kinesiotape. Geschichte 1, ich war Samstag, war ich in Frankfurt essen, Mittagessen. Und ich weiß nicht, ob es der Besitzer war, aber er hatte irgendeine leitende Funktion in diesem Restaurant, hatte so ein Kinesiotape auf dem Trapez. Und ich habe so gesagt, ich habe ein Riesenbedürfnis ihm. Ich weiß genau, was er hat. Und das hast du auch gesehen, wenn du seinen Kopf gesehen hast, wie er stand. Ich so, ich habe ein Riesenbedürfnis, ihm das jetzt zu richten. Und hin und her, dann hat sich am Ende die Situation ergeben, bin ich aufs Klo. Also ich habe nach einem speziellen Likör gefragt und wollte wissen, ob man den irgendwo kaufen kann. Und dann gesagt, ja, gibt's hier und da, ziemlich weit weg. Und ich so, okay, kam ins Gespräch mit ihm und er hatte aber auch eine Flasche und hat gemeint, ja, er hat aber nur eine, sonst hätte er mir die sogar zum Einkaufspreis verkauft.
Jetzt bin ich schon interessiert. Likör?
Sage ich dir, Kalur. Nichts super Fancyes, aber nicht in jedem Supermarkt.
Das ist so Kokoszeug, oder?
Nee, Kaffeelikör.
Kaffee.
Wenn du einen Espresso-Martini hast. Espresso-Martini, Wolfgang? Ich mache fantastischen Espresso-Martini.
Ah.
Noch mehr Desinteresse in einem Wort hättest du nicht. Ja. Also, damit wir auch gleich wieder weitermachen können. Ich so, hier, pass auf, unabhängig vom Likör, du hast doch diese Nackenscheiße. Sagt er, ja, seit 3 Wochen wurde schon 2-mal gespritzt, geht die ganze Zeit zum Physio, bringt nichts. Sag ich, ja, ich kann dir das wegmachen. Steht so ein random Typ in deinem Restaurant und sagt, kann ich dir wegmachen? So, aha, ja, ich so, nee, kann ich wirklich. Und dann so, kurz mit ihm geredet, ihm erklärt, was ich mache und dann hat er gesagt, okay, dann erklär mal. Und dann habe ich gesagt, guck mal, wenn ich jetzt das und das und das mache, könnte es sein, dass ich einen ausstrahlen und Schmerz provozieren kann. Gewisse Gelenkposition eingenommen, so, oh ja, fuck, hier strahlt es aus. Ja, ich so, siehst du, habe ich mir schon gedacht. 2, 3 Bewegungen gemacht, korrigiert, sofort nicht mehr reproduzierbar, Spannung aus dem Trapez komplett raus, voller Range of Motion wieder da, Typ überglücklich und sagt, ja, ich schenke dir die Flasche, komm, kannst du haben. Ja. Weil ich aber auch gesehen habe, dass dieses Kinesio-Tape, ja, es funktioniert dafür nicht. Wofür es wirklich gut funktioniert, ist zum Beispiel Lymph. Für Lymph-Tapes funktionieren wirklich gut mit Kinesio, aber ansonsten völlig overrated. Weil man in der Zeit einfach bessere Dinge tun kann, als ein Tape schneiden und kleben. Was hältst du von starrem Tape, um zum Beispiel den Supinationstraumata zu verhindern? Overrated oder underrated?
Ich würde immer noch sagen overrated. Also für den Moment quasi, um das Gelenk zu stabilisieren, wenn du es stabilisieren musst, um an diesem Tag Leistung abzurufen, ja, definitiv. Aber ständig starres Tape hinzumachen, um Gelenke zu stabilisieren, die eigentlich muskulär stabilisiert werden sollten, die Muskulatur aber ihren Job nicht macht, das ist nicht die Lösung des Problems.
Ja. Im Basketball oder so verstehe ich es, vor der NBA, die tapen einfach alles. Aber okay, weil es einfach der Sportart, weil es die Sportart einfach mitbringt, dass es, aber ja, sehe ich genauso. Baseball, Wolfgang. Overrated oder underrated? In deiner kleinen Welt.
Live underrated?
Echt?
Ich war einmal beim Baseballspiel. Das war großartig.
Ja?
Am nächsten Tag habe ich Baseball im Fernsehen angeschaut. Overrated in Großbuchstaben.
Okay. Also Baseball spielt wirklich keine Rolle in meinem Leben. Warm-up. Overrated oder underrated?
Overrated.
Safe, overrated. Safe, overrated.
Ja.
Beste, dafür liebe ich dich, Wolfgang.
In den Worten von Professor Dr. Schmidt-Bleicher, es gibt keine einzige Studie, die jemals bewiesen hat, dass ein Warm-up Verletzungsanfälligkeit reduziert. Vor allem Verletzungen passieren in allererster Linie am Ende der Trainingseinheit oder am Ende eines Wettkampfs/Spieles. Da ist man schon genug warm.
Ja, ja, 100%. Also auch, also wenn wir vor allem auch über klassisches Krafttraining reden, wenn wir jetzt über so wie BJJ oder so reden, macht es Sinn, sich warm zu machen. Aber
ich widerspreche.
Wirklich?
Ja, klar.
Du würdest nicht mit voller Intensität direkt reingehen?
Klar.
Ja?
Klar. Wir machen null Warm-up. Also Warm-up ist im Regelfall einmal so ein bisschen über die Wirbelsäule rollen, also dass die so ein bisschen bewegt wird.
Genau, das reicht
direkt,
schon.
Dann ist direkt Vollgas. Nicht direkt stehend. Einer kniet, einer sitzt, aber direkt Vollgas. Aber schneller wirst du nicht warm.
Ja. Im Fitnessstudio siehst du manchmal wirklich einfach dann, da siehst du dann wirklich so Mobility Drills mit Gummiband für die Rotatoren. Manche so, oh fuck. Also mein Warm-up auch mit Kunden. Ich habe zum Beispiel einen Professor, der macht jetzt ungefähr einen Klimmzug an einem guten Tag, 2. Sehr lange an dem ersten Klimmzug gearbeitet. Mein Warm-up ist Latzug. 55, 60 Kilo für 3 bis 5 Wiederholungen, direkt Klimmzug. Fuck it. Es wird nichts gemacht, außer, ich will nicht direkt, dass er es ein bisschen aktiviert ist, dass er es ein bisschen mehr checkt, welchen Muskel er jetzt braucht oder in welche Richtung es geht und danach zack, direkt.
Hier müssen wir klar differenzieren zwischen einem Warm-up und einer Aktivierung.
Ja, ja.
Die Aktivierung, vor allem ins neurologisch belastendere Trainingsformen sind, wie zum Beispiel Krafttraining, ist eine Aktivierung ganz wichtig. Oder auch Sprinten wäre eine andere Form von neurologisch recht belastender Trainingsform. Auch hier ist eine Aktivierung wichtig. Ein guter Sprinter, je nachdem wie warm es ist, halbe, dreiviertel Stunde Warm-up im Sinne von halbe, dreiviertel Stunde Aktivierung ist Standard. Aber ein klassisches Warm-up von wegen Bewegen, Schwitzen, kardiovaskulär, Puls hoch, nein.
Wenn ich Bankdrücken mache, weiß ich nicht, 5x5 mit, sagen wir, 95 Kilo, dann sieht mein Warm-up aus 70 für 6, 85 für 2 bis 3 bis 4 und danach direkt Dings. Ich mache sonst nichts anderes. Ich mache keine Schultermobility, nichts. Einfach, das ist mein Warm-up. Was hast du wahrscheinlich auch übertrieben? Oder du würdest wahrscheinlich steigern oder...
Ja, ich würde im Endeffekt genauso vorgehen. Wenn 95 der Arbeitssatz ist, würde ich wahrscheinlich einen Satz mit 40 machen, einen Satz mit 80 machen.
Ja.
Und das war's. Also auch immer nur die gleiche Übung. Also
jetzt,
der große Vorteil von Krafttraining, wir haben ganz klar definierte Bewegungsmuster und nichts ist so spezifisch für dieses Bewegungsmuster wie dieses Bewegungsmuster. Das heißt, wir wärmen uns oder wir bereiten uns für eine Übung vor mit der Übung.
Nächstes Thema, Dehnen.
Underrated. Jetzt aber die Frage, in welcher Form?
Ja, genau. Also, nicht nur in welcher Form. Wenn ich es beantworte, dann sage ich, kommt drauf an. Wenn du einen tighten Muskel hast oder einen verspannten, Weltklasse, hat jetzt Liebscher und Bracht, hat ein Video released, wurde mir zugeschickt, warum, wie der Hüftbeuger beim normalen Gehen verkürzt. Das hast du noch nicht gehört und das hast du noch nicht gesehen, Wolfgang, Weltklasse. Und,
was ist also die Antwort?
Die Antwort ist, weil du halt beim Gehen hebst du die Hüfte ja leicht an, eine Beugung, und deswegen verkürzt er, weil du halt sehr viel in der Beugung bist und weil du selten einen sehr langen Schritt machst und deswegen kriegt der Muskel mehr Verkürzung als Dehnung ab und deswegen verkürzt er. Hat Roland Liebscher-Bracht nochmal ein richtiges Video gemacht. Ja. Ich sehe die Bernd das Brot Stirnrunzelfalte auf deiner...
Also ich schätze Roland, das Video, ich glaube, das Ziel des Videos ist, dass man darüber redet.
Ja.
Und das hat funktioniert.
Ja, fuck.
Auch wenn die inhaltliche Tiefe... Also,
ne? Rolly, da hast du uns wieder erwischt, Rolly. Also, wenn du einen tighten Hüftbeuger hast oder du hast einen...
Nicht gehen. Die Grundaussage ist auf keinen Fall gehen.
Genau.
Gehen ist ganz schlecht für den Hüftbeuger.
Ja. Eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir uns wieder zurückentwickeln, in Vierfüßlerstand. Wenn du einen tighten Hüftbeuger hast oder eine verkürzte Beinrückseite, macht denen keinen Sinn, weil aus einem Wie oft haben wir es gesagt, Wolfgang? Wie oft habe ich es überall gesagt? Und trotzdem schreiben mir täglich Leute und sagen, soll ich das dehnen? Weil aus einem definierten Grund wirst du diese Spannung haben, dehnen bringt gar nichts. Problemursache finden, Problemursache beheben, Spannung ist weg. Möchtest du beweglicher werden, wie im Kampfsport zum Beispiel, macht dehnen 100% Sinn. Du wirst beweglicher werden dadurch. Ich konnte fast einen Spagat mit meinen 2,5 Meter, als ich MMA gemacht habe. Ich war wirklich nicht mehr weit davon entfernt. Das habe ich nur geschafft durch intensives Dehnen nach dem Training. Das hat funktioniert, ja. Was hast du?
Ja.
Okay. Nächstes Thema. Predator. Underrated oder overrated?
Underrated.
In meiner Welt sowas von overrated.
Habe ich am Seminar gefragt, wer Bloodsport gesehen hat.
Ja, Bloodsport habe ich gesehen.
Ah.
Ja.
Gut.
Ja.
Weitläufige Meinung war nämlich, den hat Thomas mit Sicherheit auch nicht gesehen.
Die sollen mal alle ihren Schnauzen halten.
Zwei Anwesende haben Bloodsport gesehen.
What? Habe ich geguckt.
Und noch wichtiger, nach Rambo wahrscheinlich der wichtigste Beitrag von Sylvester Stallone zur Filmkultur, die City Cobra.
Nee, habe ich nicht geguckt.
Ein einziger hat ihn gesehen. Wenn es Rambo nicht geben würde, dann wäre die City Cobra Sylvester Stallones.
Was ist das für ein Scheißname? Die City Cobra.
Im Englischen hieß der Film nur Cobra.
Im
Deutschen haben sie City Cobra rausgekommen. Mit Brigitte Nielsen.
Ja. Krass.
Großartiger Film.
Ich wette, zwischen 18 und 24 warst du in Stuttgart die City Cobra.
Die City Cobra ist großartig. Also für den Fall, dass du da mal, ne? Also
am
Samstagabend.
Nicht. Nein. Ich gucke gerade das Squid Game oder das Squirt Game oder wie das heißt da auf Netflix. Hast du das mal gesehen?
Ich kenn's Ende schon.
Ah, oh, sag's mir nicht. Hast du es geguckt?
Nee.
Ich find's auch overrated.
Ich hab den Trailer geschaut und dann war ich so, ich weiß, dass ich da pissed bin nach der Hälfte, aber trotzdem den Rest anschaue, weil ich es wissen will. Was habe ich gemacht? Squid Game Wiki gegoogelt und schön bei Wikipedia die komplette Handlung gelesen. Aber Staffel Nummer 2 von LOL ist draußen.
Oh, Amazon Prime?
Teddy Field.
Ah, 100%, das habe ich schon bei der Besetzung gesehen. Tommy Schmidt ist da, ich bin ja Hack-Fan, aber ich kann mir den nicht vorstellen, dass der situativ lustig ist. Nee. Teddy zerstört alles. Ne? Ist nicht Klaas auch dabei gewesen?
Ein Gag kann ich zum Besten geben, oder?
Nein, lass.
Nein. Nicht?
Ey, sagst du nicht, nein. Warte, du kannst mich doch, warte ganz kurz.
Ich hab's so gelacht.
Wolfgang, deswegen kriegst du keine Kritik. Du kannst doch mich nicht fragen, ein Gag kann ich zum Besten geben, oder? Ich sag nein, du sagst, du machst deine gleichen Wolfo-Geräusche. So mach ich trotzdem, ja.
Ein Gag, okay, machen wir so. Du guckst die ersten 2 Folgen.
Ja.
Und dann musst du mir beim nächsten Mal sagen, welcher Gag mich am meisten von allen begeistert hat.
Okay, machen wir so.
Soll ich dir sagen, von wem?
Nee, lass
sonst
mal weg.
Sonst wird es echt schwierig.
Nee, lass mal weg. Mach ich.
Glaub nicht, dass du drauf kommst. Wenn ich dir sage, wer.
Das Problem, weißt du, was das Problem ist? Ich muss so eine Hochzeitsrede schreiben, weil ich Trauzeuge bin. Ich muss eine Hochzeitsrede schreiben und ich weiß nicht mal, wie ich anfangen soll. Ja, da ist die Stimmung im Keller. Ne? So
googelst du mal Kurt Krömer Hochzeitsrede?
Okay.
Und lässt dich inspirieren.
Na, okay. Eine 6 Stunden 6, komm, eins machen wir noch. Ein letztes Overrated, Underrated. Terabänder, Wolfgang. Und das meine ich jetzt nicht ironisch, sondern vielleicht hast du ja irgendeinen Hinweis. Ich würde es vielleicht sogar auf Superbänder im Allgemeinen oder Gummibänder im Allgemeinen übertragen.
Okay. Terabänder in Großbuchstaben Overrated.
Absolut, 100, bin ich bei dir.
Gummibänder definitiv für fortgeschrittene Trainierende Underrated.
Also wirklich klassisch zum Beispiel beim Bankdrücken drum, um dann einen exponentiell steigenden Widerstand zu generieren.
Exakt.
Echt, würdest du sagen?
Ja, das sind Welten.
Lass uns mal nächste Woche das verintensivieren. Ich schreibe es mal auf. Ja. Training.
Also gerade für sowas wie Kniebeuge und Bankdrücken ist das Band, das Gummiband ist für fortgeschrittenen, trainierenden
Training ein mit
ausgezeichnetes
Gummiband.
Tool.
Ich habe es aufgeschrieben. Training mit Gummiband. Gut. Ah, siehst du, da habe ich richtig Feuer in deinen Augen gesehen. Ich habe noch so gute Sachen auf der Overrated und Underrated Liste.
Machen wir noch eine, komm.
Eine? Okay. Willst du was?
Kurt Krömer?
Willst du was Lustiges oder was Ernstes noch?
Deine Wahl.
Ist auch gut für. Wer eine Stunde 7 durchgehalten hat, der kriegt es auch noch. Pornhub, Wolfgang.
Hast du mich das letzte Mal schon gefragt?
Wirklich?
Ja.
Ah, okay, dann nehme ich das raus und dann sage ich, habe ich dich wirklich schon gefragt? Jetzt habe ich Schiss, dass ich ihn per Doppelt habe, aber okay. Sagen wir zum Beispiel noch einbeinige Beinpresse. Also du hast ja manchmal bei McFit so Beinpressen, die du nicht gleichmäßig...
Overrated.
Ja, ne?
Kleinen Buchstaben.
In kleinen Buchstaben? Weil eigentlich bringt sie nicht viel Vorteil.
Das ist mal. Eine einbeinige Beinpresse ist für jemanden, der jahrelang progressiv Beine trainiert und einfach mal was anderes machen will. Und deswegen, ne, du hast nicht die Range, von der ein Großteil des einbeinigen Trainings lebt, wie zum Beispiel Split Squats, was nicht unilateral ist, aber quasi unilateral. Du hast nicht den Stabilitätsfaktor. Das ist mal, eine einbeinige Beinpresse ist eine nette Abwechslung für jemanden, der sehr viel progressiv trainiert hat und einfach mal was anderes machen will, beziehungsweise machen muss, um einen neuen Reiz zu setzen, nicht nur mechanisch, sondern auch psychologisch. Was einfach auf 99% der Trainierenden nicht, beziehungsweise nie zutreffen wird.
Siehst du auch, bei McFit gibt es ja auch eine, die wird von den schweren Jungs in seltensten Fällen benutzt. Gut, Wolfo. Dann.
Thomas, ich wünsche dir eine gute Woche.
Wünsche ich dir auch. Einmal sehen wir uns noch hier digital und dann sehen wir uns physisch.
Persönlich.
Ja, geil.
Ich habe am Wochenende, kleiner Shoutout, das Restaurant Hexenweiher in Donaueschingen. Beste glutenfreie Pizza, die ich jemals in Deutschland gegessen habe.
Wow, okay.
Auf jeden Fall, dass du mal in der Gegend bist, vorbeischauen.
Ich habe jetzt schon wieder Name und Restaurant vergessen, aber ich weiß, beste glutenfreie Pizza der Welt. Deutschland. Ja. Hexen was? Irgendwas mit Hexen?
Hexenweiher.
Hexenweiher?
Donaueschingen.
Ah, okay. Stunde Hexenweiher ist jetzt ist die Stadt, oder was?
Nee, das ist der Name des Ostenhauses.
Oh, Volvo. Wolfgang, ich wünsche dir eine schöne Woche.
Thomas, gute Woche.
Bis dann.
Bis Tschüss. Montag.
Liken und subscriben, abonnieren. Danke. Ciao.